Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Jasmin Kröger. Hallo. I'm coming out. Ich oute mich. Singt hier Motown-Legende Diana Ross 1980. Nein, Diana Ross ist nicht lesbisch. Als sie erfährt, was sie hier eigentlich singt, ist sie sich sogar gar nicht ganz sicher, ob sie das möchte, wird aber schließlich von ihrem Manager überzeugt, das Ganze hat Hitpotenzial. Ein bisschen queer, also nicht heterosexuell, ein bisschen Regenbogenflagge, das kommt gut, das verkauft sich gut, so die Idee. In ein paar Tagen, also im Juni, da funktioniert diese Marketingstrategie wieder besonders gut, dann ist der sogenannte Pride Month. Weltweit der Monat, in dem queere Sichtbarkeit gefeiert wird. Von der Bierdose bis zum Autohaus strahlt dann wieder plötzlich alles in Diversität und Toleranz. Erkennungszeichen, die Regenbogenfarben. Im Pop wird mittlerweile auch einzelnen Personen vorgeworfen, das Queere nur zu Meme, weil es sich halt besser verkauft. Über queere Kämpfe und Regenbogenkapitalismus spreche ich in der folgenden Stunde Corso Kunst und Pop mit der Musikjournalistin Carina Hartmann und der queeren Kunstwissenschaftlerin Han Vogel. Dazu gibt's frisch gepressten Pop, den Auftakt macht Christine and the Queens, To Be Honest. I get lost in my thoughts and for hours of time, and it's making me feel like I am not alone anymore. To be honest, to be honest, I'm trying to love, but I'm afraid to kill, and I never know when to search or stay still, so I fly. To be honest with you, Christine and the Queens, oftmals übrigens fälschlicherweise als Frau gelesen, ist das Künstlerprojekt des französischen Sängers und Songwriters Chris. Das neue Album, das kommt nächste Woche raus, Titel Paranoia Angels True Love. Chris wäre sicherlich auch ein spannendes Beispiel, um über queere Bühnenperformance zu sprechen. Einst wurde er von ein paar Londoner Drag Queens unter deren Fittiche genommen, liest sich seine ganze Werdung eigentlich wie ein queeres Märchen. Naja. Um queere Märchen geht's hier immerhin auch in der nächsten Stunde, bloß eventuell um jene mit den langen Nasen. Wir sprechen über KünstlerInnen, die dem Vorwurf ausgesetzt sind, bloß so zu tun, als seien sie queer. Ja, was daran problematisch sein könnte, das wollen wir hier erörtern. Bei mir jetzt im Studio die Musikjournalistin Carina Hartmann und KunstwissenschaftlerIn Han Vogel. Hallo.
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 Han Vogel, Sie sind selbst nicht binär, gehören per Definition zum queeren Spektrum. Das ist gar nicht so ein einfacher Begriff, wenn man sich den näher anschaut. Vielleicht machen wir das nochmal ganz kurz. Was bedeutet denn queer überhaupt?
Per Definition, so wie wir den Begriff queer heute meistens benutzen, beschreibt es Menschen, die sich gegen oder die nicht der Heteronorm entsprechen. Das bedeutet eben, beispielsweise lesbische Personen, schwule Personen, bisexuelle Personen, Transpersonen, intergeschlechtliche Personen, asexuelle Personen. Was sich übrigens unter dieser Abkürzung LGBTQIA+ versammelt. Manche Menschen benutzen queer, sagen, dass sie diesen Begriff nutzen für sich, weil sie sich gar nicht so festlegen wollen in ihrer Genderidentität, in ihrer Geschlechtsidentität oder in ihrer sexuellen Orientierung. Manche benutzen den Begriff queer, weil queer eben auch oft noch eine andere politische Dimension beinhaltet. Das meint nämlich oft auch einfach die Hinterfragung von sämtlichen Machtverhältnissen.
An sich also ein Kessel buntes, nur hetero gehört anscheinend eindeutig nicht dazu, dem das aber immer wieder vorgeworfen wird. Also nur so zu tun, als sei er queer und eigentlich klammheimlich hetero zu sein, das ist Popstar Harry Styles. Von der New York Times, dem Guardian, über der Taz bis hin zu sämtlichen Internetplattformen lautet der Vorwurf immer gleich, Styles würde nur aus lukrativen Gründen den queeren Star-Meme. Queerbaiting heißt das in der Fachsprache. Queerbaiting, zu Deutsch queeres Ködern, meinte ursprünglich eine Vermarktungsstrategie in Serien, Büchern und Filmen, in dem dort zum Beispiel homosexuelle Figuren angedeutet werden, aber keine explizite Handlung erfolgt. So bleibt ein queeres Publikum am Ball, während ein konservatives nicht abgeschreckt wird. Jüngst wird der Begriff auf reale Personen im Pop angewendet, die sich nicht eindeutig positionieren, aber mit queeren Ästhetiken und Codes arbeiten. König des Queerbaitings heißt es in einer Online-Publikation über Harry Styles. Frau Hartmann, wie und hat sich Styles diese Krone verdient?
Die Frage ist erstmal auf jeden Fall, warum hat er sich diese Krone verdient? Ich glaube, das liegt daran, dass er einerseits ganz, ganz viel schwammig andeutet, dann doch wieder explizite Wörter, aber nie wirklich richtig Stellung bezieht. Schwammig an ihm ist vor allem, dass er queere Codes benutzt, die er oberflächlich gelesen werden können, die drücken sich dann in einem bestimmten Performance- und Kleidungsstil aus. Und es ist nicht so richtig klar dabei, ob es sich dabei um eine wirklich politische Agenda handelt oder eher wirklich eigentlich ästhetische Wahlen trifft. Er zieht beispielsweise sehr glitzernde Overalls auf der Bühne an und zeigt sich auf dem Titelbild der Vogue in einem Kleid. Und gleichzeitig hat er sich aber nie als queer öffentlich identifiziert und möchte auch in Interviews dann dazu nicht Stellung beziehen. Andererseits...
Er hat auch, glaube ich, einen gewissen Stil geprägt, der sich auch ausgebreitet hat. Der Cardigan, die Perlenkette, Männer mit Nagellack. Ist das alles auf Styles zurückzuführen?
Ich sag mal so, Styles ist auf jeden Fall die prominenteste Figur, die fluide Männlichkeit darstellt. Und natürlich ein Popstar in der ersten Riege ist und mit einem unfassbar großen Mainstream-Erfolg diese Form von in Anführungsstrichen neuer Männlichkeit präsentiert. Und deswegen wird er ja teilweise auch kritisiert, wenn er dann wiederum, wie gesagt, nicht Stellung bezieht.
Muss er das denn? Muss er klar sagen, ich bin schwul oder ich bin bi oder...
Das muss er natürlich nicht. Da sollten wir natürlich auch vorsichtig sein, dass es nicht zu sogenannten Zwangsoutings kommt. Also keine Person, auch nicht ein Popstar, der vielleicht sogar öffentliche, gesellschaftliche Verantwortung trägt, muss natürlich nicht sagen, übrigens, ich entspreche nicht der heteronormativen Norm. Dazu ist er nicht verpflichtet, aber natürlich wünschen sich viele Fans, dass er eventuell für noch mehr Sichtbarkeit sich der Community wirklich annimmt und sie damit auch schützt und noch mehr nach außen trägt und in den Mainstream hinein.
Nun scheinen sich aber queere Jugendliche durchaus auf den Styles-Konzerten wohlzufühlen. Es ist mittlerweile Tradition, dass er bei fast jeder Show einer Person hilft, ihr Outing zu verkünden. Also warum fühlen sich die Teenies dann doch so wohl bei Styles, wenn er doch alles nur so im Wagen hält?
Ich persönlich glaube, dass er an anderer Stelle dann doch wieder gar nicht so schwammig ist. Also es gibt dann wirklich Songs wie Medicine, der nicht veröffentlicht ist, aber auf der Tour gespielt wird, wo in einer Textzeile angedeutet wird, dass er mit Männern intim wird. Es gibt dann auch Sketches, zum Beispiel auf Saturday Night Live, in denen er Personen spielt, die nicht eindeutig heteronormativ sind und dann wirklich offen nach, in Anführungsstrichen, Männern lüsten. Und insofern kann man sagen, dieses Spiel zwischen, ich beziehe nie wirklich Stellung, aber ich benutze auch ständig diese Quotes und teilweise auch sehr bewusst macht es eben so kompliziert. Kleidung als solches, da müssen wir uns natürlich auch entscheiden, möchten wir dem ganzen Geschlecht oder sexuelle Identität zuschreiben, aber er scheint damit ja schon irgendwo öffentlichkeitsaufmerksam auch zu spielen.
Ja, für den einen funktioniert das Spiel mit dem Wagen, für den anderen dann wieder nicht. Mir fällt da im Abgleich Sam Smith ein. Nicht binär, ganz offen queer. Wir hatten darüber bei Corso berichtet. Sam hat dieses Jahr das Video zu Not Here to Make Friends rausgebracht. Dort wird getanzt, Sam ist zu sehen in einer sexy Corsage, musste dafür eine enorme Vielzahl an Hass und Anfeindungen einstecken. Also alle dürfen anscheinend dann doch nicht mitspielen.
Das Problem bei Sam Smith ist vor allen Dingen, Sam hat sich selbst als nicht-binär geoutet. Das hat sehr viele Menschen eher auch abgestoßen, vor allen Dingen, weil Sam durchaus ja auch als er Cis-Künstler gelesen wurde in der Vergangenheit.
Cis bedeutet, dass man sich mit dem Geschlecht identifiziert, das einem bei der Geburt zugeschrieben wurde.
Und er entspricht eben auch nicht dem Schönheitsideal. Also Diese Anfeindungen gegen Sam Smith in Corsage sind ja auch eindeutig fettfeindlich. Und da fängt es dann natürlich an, ein normschöner Harry Styles darf oberkörperfrei in einer Glitzer-Corsage oder in einer Glitzerhose über die Bühne huschen. Und bei Sam Smith geht es einfach einen Schritt zu weit. Das geht dann wieder nicht, weil Sam Smith auch nicht klar einzuordnen ist dann.
Ja, wenn wir sehen, welche Gefahren es dann halt auch birgt, sehr explizit queer zu sein, dann versteht man vielleicht ein bisschen besser diesen Wunsch, an Harry Styles Stellung zu nehmen. Den teilt übrigens auch der österreichische Sänger Mavi Phoenix. Der hat sein drittes Album draußen, seit er sich ganz öffentlich dazu bekannt hat, trans zu sein. Er selbst ist Fan von Styles, wünscht sich aber mehr Klarheit.
Keine Ahnung, einfach irgendwas dazu sagen oder auch einfach sagen so, ja, ich bin nicht queer, aber ich muss ja nicht queer sein, um mich so anzuziehen, um mich so zu geben. Das wäre schon voll cool. Es fühlt sich halt manchmal, finde ich generell, jetzt nicht nur bei Harry Styles, auch Taylor Swift oder so, es fühlt sich halt schon manchmal so nicht so echt an, wie sich's jetzt zum Beispiel bei einer Lady Gaga anfühlt. Die macht ja dann auch einen Song wie Born This Way und sagt in dem Song, sagt sie Transgender, Lesbian, Gay, und das war, glaube ich, der erste Song, also so ein riesen Hit, wo jemand Transgender zum Beispiel einfach so direkt ausgesprochen wird. Und das ist, finde ich, der Unterschied.
Beispiele wie Lady Gaga machen es deutlich, queere Ikone sein, ohne selbst queer zu sein. Das geht. Da würde ich auch ganz gerne nochmal kurz bleiben. Die britische Sängerin Charlie XCX zum Beispiel, die ist auch hetero. Gerade in der Generation Z eine popkulturelle queere Ikone in der, sagen wir mal, Pop-Underground-Szene. Was macht die anders?
Ich glaube, das ist, weil Charlie XCX gar nicht so sehr selbst queere Codes ausspielt, sondern sehr inklusiv arbeitet. Also sie steht ja sehr eng in Verbindung mit diesem Londoner Label PC Music. Das ist ein Zuhause für queere Menschen, für non-binäre Menschen, für Trans-Menschen. Und sie schließt diese KünstlerInnen, die auch dort arbeiten, in ihre Arbeit ein mit Features. Sie organisiert Festivals von queeren KünstlerInnen für queere KünstlerInnen. Sie holt auf ihrer Tour immer wieder Ballroom-KünstlerInnen auf die Bühne. Das heißt, sie macht ganz, ganz viel dafür, damit queere Community die Geschichte mit ihrer Musik selbst erzählen kann und neue Kunst auch schaffen kann. Und das hebt sich natürlich ganz stark von dem ab, was Harry Styles eher performt.
Jetzt hat die Generation Z eine Vielzahl queerer Vorbilder. Das sah in der Vorgängergeneration karger aus. Anfang der 2000er kam zum Beispiel der hier raus. Tattoo aus Russland, zwei Schulmädchen, die als lesbisch promotet werden. Im Nachgang bezeichnen sie Homosexualität dann als Sünde. Ist das jetzt ein ganz eindeutiger Fall von Queerbaiting?
Es ist auch hier nicht eindeutig klar. Also festhalten können wir auf jeden Fall, dass es keine Geschichte ist, die von queeren Menschen für queere Menschen vorrangig geschrieben wurde, sondern eine Musikindustriegeschichte ist, die weiße Cis-Männer sehr wahrscheinlich geschrieben haben. Insofern ist natürlich nicht primär beabsichtigt gewesen, die queere Gemeinschaft zu repräsentieren. Dennoch hat es aber natürlich, in dem zum ersten Mal Frauen im Fernsehen und im Musikvideo zu sehen waren, die sich im Regen geküsst haben, wurde die Homophobie der Zeit natürlich auf jeden Fall herausgefordert. Dieser Song lag ganz vorne in den Charts, wurde überall abgebildet. So ist ein bisschen auf einmal doch für viele Menschen vielleicht das Gefühl entstanden, hier ändert sich gerade etwas. Und insofern hat es ja vielleicht unbeabsichtigt trotzdem Sichtbarkeit erzeugt.
Also da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung als junge queere Person sprechen, dass ich das schon sehr beeindruckend fand, weil ich eben so gut wie gar keine Vorbilder hatte und nie irgendwie zwei Frauen gesehen habe im Fernsehen, die sich küssen. Und dann kam plötzlich All the Things She Said im Musikfernsehen und ich war tatsächlich so richtig baff und dachte so, okay, das gibt es also auch. Klar ist natürlich, dass da total männliche Fantasien reproduziert werden. Klar ist das auch theoretisch schon eine sehr krasse Form von Queerbaiting, weil die beiden eben überhaupt nicht queer sind. Aber irgendwie hat es vielleicht ja doch in seinen Nuancen eine Vorbildfunktion gehabt. Auf der anderen Seite ist nicht Repräsentation gleich Repräsentation. Also welches Bild wird denn da beispielsweise von queeren Menschen gezeichnet? Reproduzieren wir nur Stereotype? Spielen wir nur mit bestimmten Ästhetiken? Und wir merken ja auch gerade, queere Menschen sind überall zu sehen oder queere Ästhetiken, wenn man davon sprechen kann, sind überall zu sehen, in der Popwelt, im Fernsehen, wird überall über Queerness gesprochen. Das hilft aber nicht in dem Punkt weiter, dass sich der politische Wind gegenüber der queeren Community gerade extrem dreht, dass Hasskriminalität extrem zunimmt. Also beispielsweise selbst in Deutschland haben die Gewalttaten gegenüber queeren Personen im Vergleich zum letzten Jahr um 15% zugenommen.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich dann natürlich ich nicht mehr über diesen Alltag erfahre, indem ich einer Person auf der Bühne bei einer Performance zusehe, die Ästhetiken bedient. Aber was vielleicht hilft, ist der konkret politische Popsong.
Da höre ich Weltverbesserermusik mit Klampfe. Haben Sie da ein Beispiel, was genau Sie meinen?
Ja, ein Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist konkret, ist Janelle Monáe, Dirty Computer 2018, die wirklich ein Konzeptalbum geschaffen hat, in der die Geschichte, wie gesagt, was in unserer Welt aktuell passiert, was Frauen, queere, schwarze Frauen, Transfrauen, nonbinäre Frauen erleben, erzählt innerhalb der Songlyrics. Also sie benennt nicht nur diese Bezeichnung für queere Identität, sondern sie erzählt auch, was diese Menschen erleben, dadurch, dass sie sich öffentlich zu dieser sexuellen Identität outen. Und das ist ja etwas, was nach außen getragen wird, wo auch Menschen, die nicht queer sind, lernen können und auch zur Stellung beziehen können. Und es sind auch Geschichten, die denen helfen, die es erleben. Und das ist für mich wahrscheinlich das größte politische Statement im Pop. Dirty computer.
Und das macht Janelle Monáe auch noch ganz aktuell. Die erste Single-Auskopplung aus ihrem neuen Album ist draußen. Lipstick Lover heißt sie, hat schon für ordentlich viel Echo gesorgt. Im Musikvideo, da wird eine queere Poolparty gefeiert. Es tanzen schwarze Frauen und Queers, lasziv, aber vor allen Dingen selbstermächtigt. Also ganz im Gegensatz zu der weiblichen Darstellung in Rap-Videos der 90er und 2000er. Vielleicht eines der politischsten Videos des Jahres. Sehen können Sie es jetzt gerade nicht, aber hören. Lipstick Lover von Janelle Monáe.
I like lipstick on my neck. You let me know I'm your number one select. I like lipstick on my neck. Hands around my waist so you know what's coming next. I wanna feel your lips on mine. I just wanna feel a little tongue. We don't have a long time. Ooh, you're talking nasty and I like it. Whisper in my ear, only me you can hear. I've seen it from the back and I'm excited. Tell me what you do when we walk up in the room. Yeah, hope it's something nasty, we can try it. Find me on my neck and you know it's coming.
Nicht-binäre US-Musikerin Janelle Monáe, Lipstick Lover, ein Vorbote für ihr neues Album The Age of Pleasure. Sie hören Corso Kunst und Pop und zwar im Spezial zum Thema Queerbaiting. Im Raum steht die Frage, ob es problematisch ist, wenn KünstlerInnen mit Queerness spielen, ohne es wohlmöglich ernst zu meinen. Ja, dieses Spiel, das findet ja meistens vor allem im Bereich der Kleidung statt. Und da tauchen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ein. Han Vogel beschäftigt sich mit dem Thema aus kunstwissenschaftlicher Perspektive. Sie haben uns ein Foto von Popstar Harry Styles mitgebracht. Er trägt einen dreiteiligen knallgelben Anzug da drauf, lila Chiffonschal und weiße Stiefel mit Absatz. Was ist das für ein Bild?
Das ist nicht einfach nur eine Fotografie, die auf dem roten Teppich entstanden ist, sondern ein Kunstwerk, und zwar von Herr Fischer. Und Herr Fischer hat dieses Kunstwerk, diese Fotografie für das New York Times Styles Magazin gemacht. Und auf den zweiten Blick sieht man eben, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Es ist nämlich eine Fotografie-Text-Kombination. Und Herr Fischer pickt sich einzelne Elemente aus dem Outfit von Harry Styles raus und beschreibt diese. Also man sieht eben dann auf der Fotografie das Wort lila Schal, gelber Anzug, Ringe am Finger. Ja, genau.
Was pickt er sich da raus?
Kleine Elemente, die ja auf eine Queerness hinweisen könnten, auf einen queeren Kleidungsstil. Das Bild nennt Herr Fischer auch Queer Performer, The Dandy. Er beschreibt hier kleine Codes, die in seinem Outfit vorkommen, die eben auf eine Art queere Ästhetik hinweisen können.
Jetzt kann man sich aber mal fragen, warum hat ein Künstler Interesse an dem Kleidungsstil von Harry Styles?
Das kommt eben nicht von ungefähr, weil Herr Fischer sich schon ganz lange mit Kleidungsstilen von vor allen Dingen schwulen Männern in San Francisco auseinandergesetzt hat. Das ist eine Neuauflage seiner Arbeit Gay Semiotics aus dem Jahre 1977, wo er eben primär weiße schwule Männer aus San Francisco fotografiert hat und anhand ihrer Kleidungsstile Archetypen von schwulen Männern beschrieben hat, auch mit so einem kleinen Augenzwinkern und auch sich vor allen Dingen auf schwule Codes konzentriert hat. Das berühmteste Beispiel, was wir auf einer Fotografie sehen, ist der sogenannte Hanky Code. Das ist ein Taschentuch, was hinten in der Hosentasche von den Männern steckt, unterschiedliche Farben hat und dann eben dadurch auf, ja, darauf hinweist, dass diese Männer erstens auf der Suche nach Gelegenheitssex sind und zweitens, welche sexuellen Praktiken sie bevorzugen. Weiterer Code ist zum Beispiel der Ohrring. Ob der links oder rechts getragen wird, das ist eben auch ein Hinweis darauf, ob der Mann dann eine aktive oder passive Rolle beim Sex einnehmen möchte. Und da ist es zum Beispiel auch oft passiert, dass heterosexuelle Männer auch diesen Ohrring getragen haben, weil sie das ganz schick fanden. Mhm. Und dann ist es halt natürlich aber auch zu eher unangenehmen Zusammenstößen gekommen.
Zu Verwechslung. Jetzt haben wir Harry Styles aber, soweit ich das nachvollziehen kann, noch nie mit so einem Tuch in der Hosentasche gesehen.
Nein. Aber er bedient sich an Ästhetiken, die eben aus diesen Codes entstanden sind. Und das darf man nicht vergessen. Diese Codes gab es, weil eben man nicht offen zeigen durfte, dass man beispielsweise homosexuell war. Und Harry Styles bedient sich hier ja auch ganz eindeutig an femininen und maskulinen Kleidungsstücken und kombiniert diese. Und Herr Fischer bezeichnet ihn hier auch als Dandy. Und Dandy ist ja auch eine sehr berühmte Figur, auch unter Homosexuellen. Der bekannteste Dandy eigentlich aus der Community sozusagen ist Oscar Wilde. Schwuler Märtyrer wird er auch manchmal genannt, der eben aufgrund seiner Homosexualität Ende des 19. Jahrhunderts ins Gefängnis gewandert ist. Da muss man eben bedenken, wo kommt denn dieser Kleidungsstil her und welche Geschichte steckt dahinter?
Nun wird in der öffentlichen Wahrnehmung Styles für seine feminine Mode gefeiert. Er war der erste Mann, der es auf das Vogue-Cover geschafft hat, wohlgemerkt in einem Spitzenkleid. Das wird ihm ganz pionierhaft ausgelegt. Dabei gibt es Schauspieler wie Billy Porter, die hier eine klare Vorreiterrolle einnehmen, die diesen nicht-binären Kleidungsstil seit Jahren, seit Jahrzehnten fahren und dem das, glaube ich, auch ziemlich übel aufgestoßen ist.
Er hat eben sich vor allen Dingen auf Twitter darüber beschwert, dass es jetzt nun ein weißer, heterosexueller Cis-Mann in einem Kleid auf das Cover geschafft hat, obwohl er da schon seit Jahren dafür kämpft, so auftreten zu dürfen. Und er sagt wirklich, dass Kleidung, so wie er sich kleidet, eben nicht einfach nur Kleidung ist, sondern politisch ist. Dass die Kombination von, in Anführungsstrichen, weiblichen und männlichen Kleidungsstücken eine politische Botschaft inhalt. Und so auftreten zu können, eben einen Kampf bedeutet hat, vor allen Dingen für ihn als schwarzer, schwuler Mann. Und eben auch viel Mut bedeutet, so auf die Straße zu gehen beispielsweise, bedeutet eben für viele queere Menschen auch Gefahren. Also dass man eben Gewalt erfährt, wenn man in einem Rock auf die Straße geht, aber als Mann gelesen wird.
Aus der Generation des Schauspielers Billy Porters stammt auch die Sängerin und Transfrau Inoni. Beide kennen diese Kämpfe noch aus einer ganz anderen Zeit, dem New York der 80er und der AIDS-Krise. Sehr besorgt blickt sie auf den Status quo für Transrechte, äußert sich in einem aktuellen Interview mit dem Guardian kritisch zu politisch reaktionären Kräften, die in den USA und weltweit stärker werden. It Must Change heißt der erste Track ihres neuen Albums. It must change. Marsha P. Johnson ziert das neue Album von Inoni and the Johnsons. Nicht nur diese Platte, auch das gesamte Werk der britischen Wahl-New-Yorkerin Inoni kann als eine Art Hommage an Marsha P. Johnson gelesen werden. Johnson ist in den 70ern eine stadtbekannte Dragqueen, Transfrau, eine queere Ikone, die 1969 in den Stonewall Riots involviert ist. Stonewall, im Englischen auch Stonewall Riot, was so viel wie Aufstand bedeutet, leitet sich vom Stonewall Inn ab. Das war die Bar in der Christopher Street in New York, in der Kampf für Gleichberechtigung eine wichtige Wende nahm. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 wehrte sich dort eine Gruppe von Homosexuellen und Transpersonen gewaltsam gegen eine Polizeirazzia. Bis heute wird daher im Juni der Pride Month bzw. der Christopher Street Day gefeiert. Musikjournalistin Carina Hartmann und Kunstwissenschaftlerin Han Vogel sind bei mir im Studio. Ist diese Zeit des Umbruchs, also diese Zeit nach den Stonewall Riots, auch Ausgangspunkt, dass das Queere so langsam in den Mainstream rückt?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Beginn. Was wir danach beobachten, ist ja, dass die Tanzverbote für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben werden. Und derzeit sprießen ganz, ganz viele Clubs aus dem Boden. Und es beginnt der Aufstieg von Disco als Musikrichtung, die als solches zwar nicht politisch ist, aber in dem Sinne doch ein politisches Momentum findet, in dem die Protagonistin und die Orte äußerst politisch und queer sind. Und was hier stattfindet, ist, dass in diesen verborgenen Ecken, dunklen Ecken der Clubs erst einmal queere Liebe ausgelebt wird und diese Liebe in der Musikbeschleunigung findet. Und es ist zunächst erstmal ja ein Underground-Phänomen, aber der Mainstream erkennt das auch. Es gibt dann Produktionen wie von Donna Summer zum Beispiel, Love to Love You Baby oder I Feel Love. Das sind zwar Mainstream-Hits dann, die werden von Mainstream-Produzenten an die breite Öffentlichkeit gegeben und trotzdem tanzen dazu diese queeren Communities in ihren eigenen Räumen und sehen das als ihre Ikone an. Insofern können wir sagen, hier findet ja definitiv eine Öffentlichmachung statt, auch wenn diese Musik nicht immer von queeren Künstlerinnen dann im Mainstream kommt, wird sie als solches angenommen.
Es gibt dann natürlich auch so Veränderungen innerhalb der Rockmusik beispielsweise, also dass dort auch ein viel offenerer Umgang mit femininen Kleidungsstilen stattfindet. Also bestes Beispiel David Bowie.
Glamrock.
David Bowie hat eben ganz früh eben mit unterschiedlichen Geschlechterrollen gespielt, hat sich stark geschminkt und wird eigentlich bis heute immer noch als so der Wendepunkt gezählt, dass sich eben KünstlerInnen, Popstars jetzt auch dem Geschlechterspiel mehr zugehörig fühlen oder eben damit arbeiten. Da könnte man jetzt vielleicht sogar ganz salopp sagen, war David Bowie vielleicht auch ein Queerbaiter?
Wollte ich gerade fragen.
Schwierig zu beantworten tatsächlich.
Ich meine, es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Interview auch im Melody Maker, da sagt er 72 schon, dass er ein schwuler Mann sei und schon immer gewesen sei. Und wenig später bekennt er sich auch zur Bisexualität, um 1983 all das zu revidieren und zu sagen im Rolling Stone, das war ein Fehler, ich habe experimentiert. Wie stehen wir natürlich dazu? Ist Experimentieren vielleicht auch Teil des ganzen Prozesses? Auf jeden Fall könnte man sagen, es ist Queerbaiting anhand dieser Aussagen, weil jemand im Prinzip vielleicht auch vorgegeben hat, einer queeren Community anzugehören und es nicht richtig tut.
Ja, aber da hätten wir genauso wieder das gleiche Problem. Vielleicht hat David Bowie einfach viel experimentiert. Vielleicht war er bisexuell. vielleicht aber auch nicht. Das wissen wir halt heute nicht mehr. Und das kann man dann eben nur darauf irgendwie sagen. Er hat, ich glaube, das war auch einfach sein Naturell, dass er da gerne mitgespielt hat. Aber hat er jetzt die queere Community aktiv unterstützt? Fraglich. Also auch da kann man sagen, vielleicht schon in den Anfängen von einer gewissen queeren Emanzipation gab es schon ganz früh auch queere Ausbeutung und eine Vermarktungsstrategie vielleicht.
Dass David Bowie bis heute queere KünstlerInnen weltweit inspiriert, das ist unbestritten. Die DJ und Transfrau Honey Dijon, das ist die Co-Produzentin von Beyoncés aktuellem Album Renaissance, die hat jetzt kürzlich ein Remix von Bowies Hit Let's Dance rausgebracht. Der Song, der wird nämlich dieses Jahr 40, da hören wir mal rein. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob mir da das Original vielleicht ein bisschen besser gefällt. Let's Dance haben wir gerade gehört und zwar im Geburtstagsremix von DJ und Transfrau Honey Dijon. Über Bowie haben wir bereits gesprochen. Ein weiterer Künstler, der mit queeren Inhalten Kunst produziert hat oder queeren Ästhetiken, ist ganz klar Andy Warhol. Wie ordnen Sie ihn in diesem Kontext ein?
Ja, ich glaube, Andy Warhol ist genauso ein kompliziertes Beispiel vielleicht wie auch David Bowie. Also Andy Warhol ist einfach auch das Beispiel dafür, wie sich in Anführungsstrichen queere Ästhetiken in der Kunst niedergeschrieben haben. Er war ja quasi der Popkünstler par excellence, der eben mit diesen schreienden Farben gearbeitet hat. Er hat in seiner Factory in New York ja auch quasi das Who is Who der Popkultur zusammengebracht. Also David Bowie war ja auch sehr oft da. Er hat ja auch mit seinen Superstars Drag-PerformerInnen ganz stark gepusht und Transfrauen ganz stark gepusht. Aber hier ist auch die Frage, warum hat Andy Warhol das gemacht? Und was hat er eben auch in dieser queeren Ästhetik gelesen? Was war das für ihn? Und da arbeitet man ja erst heute auch eher dran, Andy Warhol eher als einen schwulen Künstler zu lesen. Andy Warhol war halt ganz lange einfach der Vermarktungskünstler, also der Künstler, der eben Kunst geschaffen hat, die sich verkauft. Also das war ihm ja auch wichtig. Und hat eben auch dafür diese Drag Queens genutzt und diese Transfrauen, die er abgebildet hat. Also beispielsweise Marsha P. Johnson, die Ikone quasi, die für die Stonewall Riots auch ganz stark steht oder für diese queere Emanzipation in den 1970er Jahren, hat er beispielsweise porträtiert in einer Serie Ladies and Gentlemen im Jahre 1975, wo er quasi eine Hommage geschaffen hat an die schwarzen Transfrauen und Drag-Performerinnen New Yorks. Eben auch in dieser typisch Andy Warhol-haften grellen Farbigkeit hat er eben dann Marsha P. Johnson beispielsweise gemalt. Dass das Marsha P. Johnson ist oder dass das andere Frauen, Sylvia Rivera ist glaube ich auch noch mit dabei, dass das diese Frauen sind, das war ganz lange gar nicht klar, weil entgegen eigentlich seines eigentlichen Vorgehens hat er diese Namen gar nicht genannt. Also die Personen, die dort gezeigt wurden, waren einfach namenlos. Das war ihm egal. Es ging ihm einfach nur darum, wie sehen diese Drag Queens denn aus? Die sind irgendwie schillernd und bunt. Und hinzu kommt noch schockierenderweise, was haben diese Frauen bekommen, dass sie da quasi Modell saßen? $50. Und wir wissen alle, wie teuer sich Andy Warhol-Gemälde heutzutage verkaufen. Also er ist einer der höchstgehandelsten Künstler der Welt seit Jahren. Und das ist dann natürlich schon eigentlich eine Ausbeutung von queeren Menschen schon ganz früh.
Würden Sie sagen, hier greift ein Vorwurf des Queerbaitings?
Ja, also das ist bei Andy Warhol einfach auch ein schwierig zu greifender Aspekt. Kann man Andy Warhol jetzt Queerbaiting vorwerfen? Die Antwort ist jein. Andy Warhols Kunst ist per se oberflächlich. Es geht ihm um das rein Oberflächliche. Andy Warhol hat sich selber nie direkt als homosexuell definiert. Er hat immer gesagt, er möchte eine Maschine sein. Er hat sich selbst auch sehr als, er wurde auch sehr lange als eher asexuell wahrgenommen. Das ist übrigens etwas, was vielen schwulen Männern beispielsweise passierte oder passiert, dass sie dann schnell in dieses asexuelle Spektrum geschoben werden. Bei Andy Warhol ist halt der Fall, dass er sich eben mit diesen queeren Ästhetiken beschäftigt, mit diesen Drag Queens beschäftigt, aber eben aus einem rein formalen Interesse eigentlich. Es geht ihm hier nicht um eine aktivistische Kunst. Es geht ihm nicht um ein politisches Statement, sondern er bildet eine Drag Queen ab oder fotografiert sich selbst als Drag Queen. Er fotografiert Kühe, er fotografiert Atompilze, aber durch das Serielle, was ja eigentlich auch ein wichtiger Punkt in seinem Werk ist, ebnet sich diese identitätspolitische Ebene, die da mit reinspielen könnte, die wird komplett flach gemacht.
Welche Rolle spielt dann eine politische Agenda, um Land in der Debatte um Queerbaiting zu gewinnen?
Das ist halt natürlich auch eine schwierige Frage, weil nicht jede queere Person, die queer ist und sich als queer darstellt, muss eine politische Agenda verfolgen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe per se, nur weil wir jetzt queer sind, müssen wir ja nicht alle politisch sein. Die Frage ist natürlich nur, wenn man sich diesen Ästhetiken bedient und damit arbeitet und daraus Geld macht, das ist natürlich ja auch ein ganz springender Punkt, damit Geld verdient, andere Leute vielleicht damit sogar nutzt, die gar keinen Cent sehen, die hinterherbleiben in der Gesellschaft, weil sie eben zum Beispiel schwarz sind, trans sind. Da ist dann natürlich da ein ganz großes Problem dahinter, dass eine Person dann eben diese politische Ebene, mit der diese Person arbeitet, total ausblendet. Nehmen wir zum Beispiel Keith Haring im Gegensatz. Auch ein schwuler Künstler, quasi ja auch so ein bisschen als Ziehkind von Andy Warhol gehandelt, der ja auch als Vermarktungskünstler berühmt geworden ist. Alle kennen diese kleinen lustigen Figuren, die in den 90er Jahren auf allen Kaffeetassen, Bettdecken und sonst irgendwelchen Gegenständen vorzufinden waren. Aber während der AIDS-Krise beispielsweise hat Keith Haring sich ganz stark gemacht, auch zum Beispiel an der Seite von Marsha P. Johnson, für die Sichtbarmachung von des HIV-Viruses und war eben ganz stark engagiert in der Gruppierung ACT UP, die sich eben ganz stark für die Rechte von Homosexuellen vor allen Dingen in der AIDS-Krise eingesetzt haben.
Ich habe gerade eine Parallele gefunden, auf jeden Fall zu diesem Phänomen Disco, was Sie gerade sagten, dass in vielen Fällen dann diese Ausbeutung stattfindet, weil sich auch nicht darauf berufen wird, wer mitgewirkt hat an queeren Menschen. Das ist genau das, was wir im Disco dann festgestellt haben. Woran denken wir denn jetzt, wenn wir an Disco denken? Wir denken an die Bee Gees wahrscheinlich. Es wird sich nicht, sobald das im Mainstream angekommen war, wurde sich nicht mehr auf die Menschen berufen, die eigentlich dieses Genre erschaffen haben. Und in dem Moment verwässerte auch das Politische.
Wir könnten an dieser Stelle noch endlos weiter diskutieren. Queerbaiting ist problematisch, der Vorwurf des Queerbaitings ist es aber auch. Wir werden hier also keine Auflösung finden. Dennoch, denke ich, wurde deutlich, die Debatte darum ist keinesfalls überflüssig, weil sie entlarvt halt einfach eine Vielzahl struktureller Probleme und Diskriminierung. Was bleibt für Sie hier heute hängen?
Ich glaube tatsächlich, dass nicht immer die Frage am Ende ist, ist jetzt wirklich diese Person, diese Popkünstlerin queer oder nicht queer, sondern was tut sie dafür? Fühlt sich die Community vertreten? Es muss vielleicht auch KünstlerInnen wie Harry Styles geben, bei denen das Ganze nicht ganz sicher ist, um auch diejenigen zu repräsentieren, die sich vielleicht auch ihrer Identität noch nicht komplett sicher sind. Und das kann für gewisse Pop-Fandoms essentiell sein. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich nicht repräsentiert fühlen, auch schnell für sich entscheiden, dann konsumiere ich es nicht.
Sind Sie damit einverstanden, Herrn Vogel?
Also Queerness als reine Vermarktungsstrategie ist problematisch. Einfach, weil hier Stereotype reproduziert werden, weil hier Ästhetiken übernommen werden, Codes übernommen werden, die eben innerhalb einer Community entstanden sind, die eine wahnsinnig lange Geschichte von Unterdrückung mit sich zieht und die immer noch präsent ist, aber nur durch diese rein formale Übernahme von Ästhetiken einfach auch nicht thematisiert wird. Auf der anderen Seite ist der Vorwurf des Queerbaitings aber auch sehr problematisch oder kann problematisch werden, weil sich dann eben auch Personen, die gerade zum Beispiel auf der Suche nach ihrer Identität sind, positionieren müssen und das vielleicht auch noch gar nicht können. Und eben auch dieses Fluide, was ja auch dem Queeren quasi angehörig ist, auch quasi außen vor gelassen wird und man sich dann auf einen Punkt beziehen muss, ja, ich bin schwul, ich bin lesbisch, etc. Und das ist eben das, ja, insgesamt die Ambivalenz in dieser ganzen Thematik.
Vielen Dank an Sie beide. Das letzte Wort möchte ich an dieser Stelle Malonda überlassen, eine schwarze, offen bisexuelle Sängerin aus Berlin. Sie macht nochmal deutlich, Harry Styles ist nicht das Problem. Im Zweifel sind in harten Zeiten alle Regenbogenflaggen willkommen, aber...
Am Ende des Tages geht es ja dann trotzdem darum, dass uns marginalisierten oder auch mehrfach marginalisierten KünstlerInnen genauso viele Bühnen und Möglichkeiten und Türen offen stehen sollten, wie Menschen, die einem heteronormativen Mainstream entsprechen. Oder nicht?
Das war Corso Kunst und Pop im Spezial zum Thema Queerbaiting mit Jasmin Kröger. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden die Sendung zum Nachhören in der DLF-Audiothek.